SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Seit fast 20 Jahren spielt Ronja Forcher die Rolle der Lilli Gruber in der Fernsehserie Der Bergdoktor. Die Zuschauer haben sie in dieser Zeit ein bisschen beim Aufwachsen beobachten können. Doch Ronja trägt in all den Jahren die ergreifende Geschichte ihrer besten Freundin Sarah in ihrem Herzen. Sarah hat eine seltene Krankheit, die sie schneller altern lässt. Und jetzt erzählt Ronja Forcher diese Geschichte in ihrem Buch Für immer an meiner Seite. Und diese Geschichte teilt die Schauspielerin auch heute mit uns bei SR3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Ronja, schön, dass du mein Gast bist.
Hallo Uwe, ich freue mich auch sehr.
Du hast die Geschichte von deiner Freundin Sarah und ihres Schicksals lange für dich behalten. Mhm. Warum war es dir wichtig, die Geschichte jetzt zu erzählen?
Ich wünschte, ich hätte da so eine ganz klare Antwort drauf, so ein Auslöser, der mich dazu gebracht hat. Aber um ehrlich zu sein, ich wusste schon lange, ich will die Geschichte erzählen, weil sie ein ganz großer Teil von mir ist und einfach sehr wichtig für meine Entwicklung und für die Sicht auf mein Leben oder wie ich auf mein Leben schaue. Aber ich habe natürlich auch lang darüber nachgedacht, weil ich weiß, wenn ich die Tür einmal aufmache, dann kann ich sie nicht nochmal zumachen. Und ich teile ja dann nicht nur unsere Freundschaft, sondern auch durchaus sehr schwierige Momente und Situationen. Und schlussendlich, irgendwann habe ich gemerkt, meine Unruhe wächst. Ich will bei vielen Interviewfragen zum Beispiel eigentlich gerne, fehlt in meiner Antwort diese Geschichte und fehlt in meiner Antwort dieser Blick in meine Vergangenheit. Und dann habe ich gespürt, jetzt wird es langsam soweit.
Also war auch ein Stück weit Mut notwendig, jetzt die Geschichte von Sarah und eurer Freundschaft zu erzählen?
Ich wusste das gar nicht so. Also das war mir nicht wirklich bewusst, aber ich denke schon, das merke ich vor allem daran, dass ich jetzt, wo das Buch draußen ist und das auch von den Menschen irgendwie angenommen wird, ganz, ganz viel Aufregung von mir abfällt, die ich davor gar nicht so als diese wahrgenommen habe. Aber ich glaube, wenn ich jetzt darauf zurückschaue, auf die letzten 2 Jahre, wo ich dieses Buch geschrieben habe und vorbereitet habe, und daran merke ich, dass ich jetzt eine viel größere Ruhe habe, vor allem in stillen Momenten, dass ich mir denke, okay, ich glaube, ich war einfach nervös. Und ich bin jetzt aber total froh, dass ich es trotzdem gemacht habe.
Und wir sind froh, ja, dass du diese Geschichte eurer besonderen Freundschaft heute mit uns teilst. Sarah war ein Jahr älter als du und ihr seid miteinander aufgewachsen. Doch Sarah hatte Progerie, eine seltene Krankheit, die sie eben schneller hat altern lassen. Was bedeutete das für Sarah?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Sarah musste sich seit ihrem Lebensanfang oder seitdem sie alt genug war zu begreifen, was für eine Krankheit sie hat, sich immer mit ihrer Kurzlebigkeit auseinandersetzen und auch viel mit der eigenen Sterblichkeit in einem Alter, in dem viele anderen noch denken, das Leben ist unendlich lang.
Als Kind noch vor einem.
Genau, man weiß ja, dieser Begriff des Sterbens, das ist ja was ganz, ja, nicht so Einfaches zu begreifen. Und die Sarah hatte diesen Luxus nicht und wusste von Anfang an, dass sie sterben wird, dass sie krank ist, dass da auch noch schwierige Jahre auf sie zukommen werden, einfach wegen ihrem Gendefekt. Und war aber trotzdem, vielleicht deswegen, ich weiß es nicht, ein unfassbar dankbarer Mensch. Ein Mensch voller Lebensfreude und sehr zufrieden und ganz im Moment. Und das fand ich als Kind damals schon, also sie war mein größtes Vorbild. Ich habe so viel von ihr gelernt und jetzt vor allem als Erwachsene begreife ich, wie inspirierend sie war als Mensch.
Was hat sie so besonders und inspirierend gemacht, neben ihrer Lebensfreude auch und all dem, was sie ausgestrahlt hat?
Für mich war immer so besonders, wie sie mit ihrer Situation umgegangen ist, weil sie konnte zwar die Karten nicht ändern, die ihr vom Leben auf den Tisch gelegt worden sind, aber sie hatte sehr wohl Kontrolle darüber, über die Spielweise, wie sie jetzt mit den Karten umgeht, so um jetzt mal in dem Bild zu bleiben. Und sie war einfach, ja, eine tolle Freundin. Sie war ein ganz interessanter Mensch. Sie war auch ein ganz interessierter Mensch. Also sie wollte Sachen lernen. Sie hatte auch groß geträumt, obwohl sie wusste, dass aufgrund ihrer Krankheit wahrscheinlich viele dieser Träume gar nicht für sie in diesem Leben wahr werden können. Und da habe ich so viel mitgenommen, dass man gewisse Sachen vielleicht manchmal nicht ändern kann, aber man kann sehr wohl die Einstellung dazu ändern. Wie sie jetzt wirklich gegangen ist im ganz Inneren, das werde ich nie wissen und nie erfahren. Aber auf mich hat sie damals immer den Eindruck gemacht, dass sie ganz viel Spaß und ganz viel Freude am Leben hatte.
Nur sehr wenige Menschen weltweit haben diese Krankheit. Was ist der Grund und kann man dagegen nichts machen?
Ja, das ist eben immer dieses Problem bei sehr seltenen Krankheiten. dass da natürlich auch keine Studien passieren, dass da auch keine Forschungsarbeit investiert wird. Ich glaube, ich sage das jetzt auch immer so in Interviews, ich muss das vielleicht nochmal genauer nachschauen, aber ich glaube, dass 150 Leute auf der Welt oder Kinder auf der Welt diese Krankheit haben, 11 davon in Europa. Und das ist leider nun mal so, auch in der Forschung, wenn du nur 150 Probanden hast oder Menschen, die du damit heilen könntest, dann ist einfach da das Interesse sehr klein. Mhm. Und man kann leider nichts machen. Also diese Kinder, die kommen so auf die Welt, man kann das, soweit ich weiß, auch nicht davor erkennen. Und die einzige Möglichkeit, die man hat, ist dieses Leben, das die Kinder haben und die Zeit, die sie hier haben, einfach so schön und beschwerdefrei und unbeschwert wie möglich zu gestalten.
Das habt ihr versucht, du als die Freundin von Sarah, aber auch eure Eltern. Da unterhalten wir uns gleich noch ein bisschen intensiver drüber. Wusstest du, was Sarahs Krankheit bedeutet? Habt ihr oder eure Eltern mit euch und dir darüber gesprochen?
Eine meiner ersten Erinnerungen ist, wie meine Mama mit mir am Wohnzimmertisch sitzt und versucht, mir auf eine sehr kindgerechte Art und Weise zu erklären, was ein Gendefekt ist. Oder eigentlich zuerst mal, was unsere Gene sind. Mhm. Das ist der erste Schritt. Und sie hat dann mit so kleinen Legosteinchen eine Mauer aufgebaut vor mir und hat gesagt, schau mal, in uns liegen ganz viele kleine Legosteinchen und auf jedem dieser Steinchen ist eine Information. Welche Farbe haben deine Augen? Wie groß wirst du? Und diese Sachen und alles zusammen ergeben dann das große Kunstwerk Mensch. Und dann hat sie eine zweite Mauer gebaut, wo ein Steinchen schief gesessen ist. Das hat sie nicht so einrasten lassen in den Untergrund, sondern das war nicht richtig drin. Und dadurch hat die ganze Mauer nicht funktioniert. Und so hat sie das auch bei mir versucht zu verdeutlichen damals. Da war ich im Kindergarten, also ich war auf jeden Fall 5 Jahre alt vielleicht, dass bei der Sarah durch einen kleinen Fehler im Erbgut die gesamte Mauer nie richtig stehen wird. Und ich weiß noch, dass ich auch viel darüber nachgedacht habe, was denn das wohl ist, dieses Sterben, weil mir das natürlich sehr ominös und fremd vorgekommen ist. Ja, damit habe ich mich viel beschäftigt und gleichzeitig aber auch habe ich mich oft gar nicht damit beschäftigt, sondern habe einfach nur die Zeit genossen, die wir haben.
Deine Mama hat dir erklärt, was für eine Krankheit oder hat versucht, dir sehr spielerisch zu erklären, was für eine Krankheit deine Freundin Sarah hat. Hattest du auch die Gelegenheit, mit ihr drüber zu sprechen oder war das für euch zwei kein Thema?
Ja, es ist ganz sonderbar, weil in unserer Freundschaft war natürlich die Krankheit auch irgendwie immer mit dabei. Sie hat ja auch unseren Alltag geprägt, aber ganz aktiv diesen Moment, wo ich auf sie zugegangen bin und vielleicht sie auch gefragt habe, wie es ihr damit geht, den gab es nie. Mir hat da der Mut gefehlt, glaube ich. Und sie wollte mich, glaube ich, auch in diesen Momenten, die wir zusammen haben, irgendwo auch davor bewahren, über so etwas zu reden. Weil sie war ja ein Jahr älter, also sie war wie meine große Schwester und hat sich da, denke ich, jetzt vielleicht auch verantwortlich gefühlt, dass sie mich beschützt, auch vor den Gefühlen, die dann vielleicht kommen, wenn man so ein Gespräch führt. Und ich muss sagen, ich bereue zum Glück in meinem Leben sehr, sehr wenig, fast nichts. Aber ich bereue ein bisschen, dass ich diesen Mut oder diesen Schritt nie gemacht habe zu ihr. Auch einfach nur, um ihr die Möglichkeit zu geben, vielleicht mit mir darüber zu reden. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich eine gute Freundin war oder dass unsere Freundschaft sehr liebevoll war und sehr ehrlich und offen in anderen Bereichen und kann mir das auch irgendwo verzeihen. Aber ja, ich werde neugierig bleiben, wie das wohl verlaufen wäre. Und ich kann es mir nur vorstellen, ich werde es nie wissen.
Ja, und dass das eine besondere Freundschaft war, das kann man eben auch in deinem Buch lesen, wie du eure Freundschaft beschreibst. Du bist 1996 in Innsbruck geboren und dort auch aufgewachsen. Und du hast schon gesagt, ihr hattet eine sehr glückliche Kindheit zusammen, eben auch dank deiner Freundin Sarah, weil sie so lebensfroh war, trotz ihrer Krankheit. Das kann man auch auf Fotos sehen von euch beiden, wie ihr da lacht miteinander. Ihr müsst wirklich viel Spaß miteinander gehabt haben. Was macht eure Kindheit so glücklich und was habt ihr auch alles zusammen erlebt, trotz der Einschränkungen, die Sarah vielleicht hatte durch ihre Krankheit?
Ja, wir hatten ja das unglaublich große Geschenk, beide in einer Heimat aufzuwachsen, die friedlich und schön ist. Also wir kommen ja aus Tirol, eben in Innsbruck, wie du sagst. Und ich hatte eine sehr, sehr große Familie. Sarah hatte auch eine große Familie. Und dieses Privileg, eine sichere und liebevolle und auch diese unbeschwerte Kindheit zu haben, das ist was, das nicht alle haben. Das wurde mir auch erst in meinem Erwachsenenleben bewusst. Und wir waren einfach so frei. Also ich hatte das Gefühl, unsere Eltern, die alle vier eigentlich sich immer relativ wenig darum geschert haben, was andere von ihnen denken. Die haben uns nie versucht zu zähmen oder irgendwie ja, in eine gewisse Richtung zu erziehen, weil die auch selbst so unangepasst waren. Und Sarah und ich, wir waren sehr frech und wild und zum Beispiel Puppen, das war überhaupt nichts, was uns interessiert hat. Wir wollten immer lieber irgendwie Vulkane bauen oder
Piratenschiffe.
Genau, wir haben Schatzkarten gezeichnet und wir haben im Garten übernachtet. Und also ich glaube, diese bedingungslose Liebe und auch diesen Raum, den unsere Eltern uns geschenkt haben, in dem wir uns entfalten können, wie wir wollten und in dem Tempo, das wir hatten. Ich glaube, das ist irgendwo vielleicht das Rezept einer glücklichen Kindheit.
Du schreibst ja auch, eure Eltern waren so ein bisschen wie Hippies, ne?
Ja, ihr habt absolut.
Ihr habt eine schöne Altbauwohnung gewohnt, ja, im Erdgeschoss, ja, gleich der Garten hinten dran. Und du beschreibst auch eure Badewanne, die war umgeben von Pflanzen und ja, so. Man merkt, das war ein bisschen anders. Ihr habt große Freiheiten gehabt und so, wie es klingt, wart ihr so richtige Räuber, ne?
Ja, also wir waren richtige Lauser.
Richtige Lauser. Viel draußen.
Ja.
Jetzt ist Sarah natürlich auch durch ihre Krankheit, sah sie anders aus. Mhm. Sie hatte keine Haare und eine sehr dünne Haut, wo man auch die Adern durchsehen konnte. Für dich war ihr Aussehen von klein auf normal und spielte auch keine Rolle in eurer Freundschaft. Wie war das aber, wenn ihr auf andere Kinder getroffen seid? Wie haben die reagiert? Wurde sie da oft gehänselt? Weil Kinder können ja auch sehr brutal oder gemein auch sein.
Ja, in ihrem Fall war es sogar, finde ich, fast noch schlimmer, dass die Kinder sie gar nicht gehänselt haben, sondern sie hatten schlichtweg Angst vor ihr. Und in meinem Buch kommt auch eine Situation vor, die ich beschreibe, wo wir am Spielplatz auf so einer Brücke zwischen zwei Türmen einen fremden Jungen treffen in unserem Alter. Da waren wir damals 5 oder 6 Jahre alt. Und der beginnt eben beim Anblick von Sarah zu weinen aus Angst und schreit nach seiner Mama. Und das war für mich natürlich eindrücklich, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es sich für die Sarah angefühlt haben muss, weil das war leider auch, ich will nicht sagen Alltag, aber das war etwas, mit dem sie regelmäßig konfrontiert war. Einfach diese Reaktion von Fremden aufgrund ihres Äußeren. Und da merke ich einfach oder habe ich auch jetzt gelernt, wie wichtig Sehgewohnheiten sind. Für mich war Sarah normal, weil ich ihren Anblick gewohnt war.
Weil ihr euch auch kanntet.
Weil wir uns kannten, ja, genau. Ich bin mit diesem Anblick aufgewachsen und deswegen habe ich auch heute, es gibt keine Situation, wo ich Berührungsängste habe mit Menschen, die anders ausschauen, sei es jetzt, wenn ihnen Gliedmaßen fehlen oder wenn sie einfach nur auf den ersten Blick anders ausschauen, weil sie eine andere Hautfarbe haben oder irgendwie diese ganzen Geschichten, weil ich einfach weiß, gerade wir Menschen, wir mögen Sachen, die uns vertraut sind. Und wenn man nie diesen Berührungspunkt hat, dann übermannen uns manchmal diese Gefühle der Unsicherheit und der Angst. Und das Schöne aber ist, finde ich, gerade diese Sachen, die kann man überwinden. Die sind nicht in unseren Genen, in unseren Legosteinen, sondern das ist etwas, was man auch wieder revidieren kann. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, mit dieser Geschichte dieses Denkmal zu setzen für Menschen mit Behinderungen, für Menschen, die nicht der Sehgewohnheit entsprechen.
Ja, und ich finde, das zeigt eben auch, wie unvoreingenommen Kinder eben einander begegnen auch und dass es für sie kein Thema ist,
ja,
wenn jemand vielleicht dann durch eine Krankheit eingeschränkter ist oder so.
Ja.
Eure Eltern haben sich denn was Besonderes überlegt, um Sarah auch solche Situationen wie mit diesem Jungen vielleicht zu ersparen? Die haben ein Kennenlernfest gefeiert.
Ja, das finde ich so schön, das Fest für Sarah. Unsere Mütter und eine Freundin in der Familie haben sich überlegt, Innsbruck, meine Heimatstadt, ist ja nicht besonders groß. Wenn jeder Sarah kennt, dann muss niemand mehr Angst vor ihr haben. Und Sarah war natürlich stadtbekannt, also man wusste von ihr, aber man kannte sie vielleicht nicht immer. Und deswegen haben wir ein großes Kulturzentrum gemietet und 3 Tage lang die ganze Stadt eingeladen. Und ich weiß noch, dass das ein ganz lebensbejahendes und ganz offenes Festival fast schon war, wo eben einerseits natürlich Sarah war, aber auch Ärzte und Forscher und Experten eingeladen wurden, wo Menschen dann auch Fragen stellen konnten, weil das Glück ist, wenn Menschen neugierig sind, dann haben sie auch diesen Mut, mit Unbekannten in Kontakt zu treten. Und wir hatten zum Glück ganz viele neugierige Innsbrucker und Innsbruckerinnen. Und ja, diese 3 Tage, glaube ich, waren für viele ganz, ganz wichtig, diesen ersten Schritt zu gehen. Und dann ist der zweite Anblick auf der Straße oder im Supermarkt oder am Spielplatz plötzlich nicht mehr so beängstigend.
Ja, wenn man sich kennenlernt,
ja,
baut man Berührungsängste
ja,
eben
genau,
auch ab. Mit den Jahren wurde Sarahs Krankheit dann immer schlimmer. Was bedeutete das für eure Freundschaft? Und wie hat sich da vielleicht auch das Verhältnis verändert oder hat es sich gar nicht verändert?
Das Schöne war, dass Sarah mir auch ganz viel in unserer Kindheit Schutz und Hilfe geboten hat, weil ich ein sehr, sehr schüchternes Kind war. Und als dann die Zeit gekommen ist, wo sie 10 Jahre alt war, wo sie auch körperlich immer weiter abgebaut hatte und sehr mobilitätseingeschränkt war, habe ich ihr im Gegenzug einen Raum geboten, wo ich sie beschützt habe, wo ich sie unterstützt habe, wo ich sie viel getragen habe. Sie konnte dann irgendwann nicht mehr selbstständig gehen. Und das ist auch irgendwo das Schöne, wenn diese Liebe da ist oder diese Kraft der Freundschaft. Also für mich ist auch Freundschaft was ganz Wichtiges und ich weiß, wie tief in die Seele Freundschaft gehen kann. Und unser Verhältnis hat sich natürlich verändert, aber es wurde weder schlechter noch besser, sondern wir haben uns einfach angepasst den Umständen. Und Sarah war immer mehr ja auch abhängig von Unterstützung und von Hilfe, aber trotzdem hat sie sich auch nie diese ganz große innere Würde abgelegt, die sie hatte und diese ganz große innere Aufrichtung und hat immer noch den Ton angegeben. Also auch wenn sie dann vielleicht in meinen Armen lag und ich sie getragen habe oder geschoben habe, war sie immer noch die Ältere mit dem weißen Blick und die jetzt sagt, wo es als nächstes hingeht. Und sie hatte einfach ja diese innere Aufrichtung, ich finde kein anderes Wort dafür, und war immer noch da ganz eine starke Person.
Eine besondere Persönlichkeit eben. Und ich finde es so schön auch, ihr konntet dann zwar nicht mehr draußen rumräumern im Garten und auf euer Piratenschiff da klettern und habt da einfach Computer gezockt. Ne?
Ja, also zum
ihr
Beispiel.
Habt was gefunden, um Zeit miteinander zu verbringen. Im Juli 2008 ist Sarah dann aber an einem Herzinfarkt gestorben. Da war sie gerade 13 Jahre alt. Die Nachricht hat dich kalt erwischt. Wie hast du davon erfahren?
Ja, lustigerweise hat sie mich kalt erwischt, oder lustigerweise ist in dem Zusammenhang nicht das richtige Wort, aber faszinierenderweise, weil ich wusste ja, dass der Tag kommen wird. Also von Anfang an, seitdem ich auch das begreifen konnte, wusste ich, dass unser Abschied näher rückt mit jedem Geburtstag. Und ich dachte auch, dass ich gut darauf vorbereitet war. Ich weiß auch noch, dass ich manchmal als Kind, als Sarah noch da war, fast den Moment geübt hatte. Also ich habe mir manchmal vorgestellt, dass mir gesagt wird, sie ist gestorben, und habe dann versucht, mich in diese Situation reinzufühlen. Als er dann aber wirklich kam, dann hat es mich einfach dennoch schockiert und überrascht und, ja, wie du sagst, kalt erwischt. Und das jetzt im Rückblick, glaube ich, ist eine ganz typische Schockreaktion. Ich weiß noch, in dem Moment, wo diese Worte ausgesprochen worden sind, Sarah ist tot, da war ich mit meinen Eltern abends zu Hause, und in dem Moment war es, als hätte ich meinen Körper verlassen, und es würde ich so von draußen auf mich schauen, wie ich da stehe und weine und wie meine Eltern mich umarmen. Und plötzlich war die Welt eine andere.
Du beschreibst das auch sehr eindrücklich, diesen Schmerz, den du gefühlt hast, und schreibst auch, an dem Tag endete meine Kindheit.
Ja, ja.
Du konntest die letzten Stunden nicht bei ihr sein, dich nicht verabschieden. Du hast dir das lange vorgeworfen.
Weil ich auch irgendwo in mir drin damals schon wusste, dass ich dem Moment auch aus dem Weg gegangen bin, weil auch ich Schwierigkeiten hatte in den Wochen vor ihrem Tod, obwohl wir ja nicht wussten, dass es in dem Tag passiert. Also ich weiß noch, dass es ihr am Vormittag noch gut ginge, und dann zum Mittag hat sie ihren Herzstillstand gehabt und ist dann im Krankenhaus verstorben. Und ich weiß aber, irgendwo muss ich gespürt haben, dass ich glaube jetzt, dieser Abschied immer näher rückt, und ich war davon überfordert. Ich weiß auch noch, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, waren wir in ihrem Zimmer, und ich bin an der Tür gestanden, habe zurückgeschaut, und wir haben gesagt, bis zum nächsten Mal, so wie halt immer. Und irgendwo, glaube ich, wussten wir beide, es gibt kein nächstes Mal. Und trotzdem bin ich aber nicht zu ihr zurückgegangen und habe sie nochmal umarmt. Oder das war dieses Wissen, okay, dieser Moment steht uns jetzt beiden bevor. Ihr natürlich sehr einschneidend, weil dann ist ihr Leben vorbei, und mir auch, weil ich ihn dann ja dann auch durchlebe. Aber ja, also ich habe gemerkt, ich habe mich schon vor ihrem Tod irgendwie versucht, davor zu schützen, Und trotzdem hat kein Schutz gereicht vor den Gefühlen, die dann gekommen sind.
Was ja auch verständlich ist. Du warst ja dann 11 oder 12 Jahre alt. Ja. Dass man natürlich auch versucht, in dem Alter so einer Situation oder so einem Moment aus dem Weg zu gehen. Aber wie du schon sagst, die Gefühle waren eben da. Und dann bist du auch noch in die Pubertät gekommen. Mhm. Du beschreibst das, wie du dich dann auch sehr einsam und verloren gefühlt hast und schreibst, für dich begann eine dunkle Phase in deinem Leben. Wie sah die aus und wie müssen wir uns die vorstellen?
Ja, ich habe mich und auch die Menschen in meinem Umfeld eigentlich in eine unmögliche Situation gebracht, weil ich einerseits, glaube ich, durch ein sehr destruktives Verhalten und einer großen Flucht auch vor diesem Schmerz erstens sehr respektlos mit mir umgegangen bin, mit meinem Körper umgegangen bin.
Das heißt?
Ich hatte nicht mal die Möglichkeit zu spüren, ab wann was zu viel ist. Also es begann ja dann meine Pubertät, die ja, glaube ich, für jeden Menschen sehr einschneidend
anstrengend ist.
Und ich habe mich dann eigentlich aus diesem stillen Kind, das ich früher war, ist ein ganz, ganz lauter Teenager geworden, der sehr gerne feiern gegangen ist. Und ich hatte in diesen Feiersituationen oder wenn ich dann mit meinen Freunden um die Häuser gezogen bin, gar kein Gespür mehr dafür, wann etwas reicht. Also ich bin nicht gut mit mir umgegangen.
Also hast getrunken,
ja,
auch Drogen genommen.
Ich war einfach sehr respektlos, ja. Und ich glaube jetzt, das war ein Versuch, um Hilfe zu rufen und um irgendwie diesen inneren Schmerz, den ich gefühlt habe, zu etwas zu machen, was erfahrbar ist. Also was ich irgendwie auch zeigen kann, weil diese zerbrochene Seele, die konnte ich so schlecht zeigen. Und gleichzeitig wollte ich aber auch nicht, dass jemand zu mir kommt. Also ich habe auch meine Eltern und meine Großmutti, meine Oma, die ein ganz, ganz enger vertrauter Mensch für mich ist, auch heute noch, die habe ich mit einem 5-Meter-Stab von mir ferngehalten und gleichzeitig habe ich sie aber ihnen vorgeworfen, warum helfen sie mir denn nicht? Ja, das war wirklich, ich glaube, da kamen einfach viele Sachen zusammen, dieser Schmerz. Ich glaube auch viel mehr, als ich damals verstanden habe, auch diese Schuldgefühle, irgendwie nicht bei Sarah gewesen zu sein in dem Moment, wo sie gegangen ist und in den Wochen davor. Und einfach diese neue Weltordnung, die durch ihren Tod entstanden ist, die wollte ich einfach nicht wahrhaben. Und ich habe lange gebraucht, um zu begreifen, dass ich ja noch da bin und dass ich ja noch ein Leben vor mir habe. Irgendwo hat sich es auch für mich wie ein Ende angefühlt.
Du hast es beschrieben in einem Satz, der unter die Haut geht. Ich hasste mich, ich hasste meinen Körper und ich hasste auch mein Umfeld. Und du hast durch diesen Hass, den du dir gegenüber und anderen entwickelt hast, dich dann auch erbrochen häufig nachts oder dich auch selbst verletzt. Und wenn du deine Eltern und deine Großmutter, die ja eine enge Beziehung zu dir hatte, so weggestoßen hast, war wahrscheinlich für die auch nicht einfach.
Ich denke, es war nicht für sie einfach. Ja, aber ich denke auch, dass sie es nicht wirklich alles gesehen haben, wie es mir ging. Ich werde natürlich jetzt häufig gefragt, was sie denn gemacht haben, wie sie mich unterstützt haben, ob ich dann in eine Therapie gegangen bin. Aber es ist wirklich erstaunlich, wie gut Menschen Schmerz verstecken können und vielleicht auch vor allem junge Menschen, die dann eher immer ins Äußere gehen und eher immer besonders laut sind und besonders viel feiern gehen, was ja für manche andere vielleicht für besonders viel Lebensfreude steht. Aber Lebensfreude hatte ich in dem Moment überhaupt nicht.
Du schreibst auch von Wattetagen in deinem Buch.
Genau, also diese Tage, wo ich das Gefühl hatte, zwischen mir und meinen Gefühlen ist so eine ganz große Mauer an Watte und vor allem auch zwischen mir und der Welt. Also die waren mir als Kind vertraut, die waren mir in meiner Jugend vertraut und die sind auch heute noch manchmal da. Aber heute kann ich besser mit ihnen umgehen, weil ich weiß, dass diese Gefühle in dem Moment nicht ich bin, sondern die besuchen mich nur und die sind auch nicht mein Leben, sondern die sind jetzt einfach vielleicht nur einen Tag da.
Also so eine Depression, kann man dann sagen, war das?
Ich denke, dass es auf jeden Fall eine emotionale Verstimmung war, also die sich auch nach mehr anfühlt als nur nach einer Laune. Und auch da sind wir wieder beim Thema der Schuld, weil da habe ich auch ganz lang irgendwie Schuld empfunden, warum es mir denn so schlecht geht, wenn ich doch die bin, die noch da ist. Das sind wirklich ganz manchmal konträre Gefühle und Gedanken, die man hat, als Hinterbliebener, als der dann irgendwie vom Tod oder vom Abschied betroffen ist, weil er ihn ja noch weiter erleben muss, auch dann. Und einfach diese vielen Gedanken, die dann schlussendlich immer darauf zurück, also ich finde es kommt immer auf den Punkt zurück, dass man sich das irgendwann dann erlauben muss und auch verzeihen muss. Also man muss sich irgendwo den Schmerz erlauben, man muss sich dann auch die Heilung erlauben und irgendwo muss man sich, glaube ich, auch die Trauer erlauben, die denke ich, nie ganz abgeschlossen sein wird.
Also Teil des Lebens auch ist. Hat es auch geholfen, die Dinge, die du eben gesagt hast, da auch wieder rauszukommen aus diesem Loch und aus diesem Schmerz und Selbsthass?
Ja, es war ganz wichtig, dieser Moment für mich, als ich begriffen habe, dass eben mein Leben noch nicht zu Ende ist und dass zwar vielleicht meine Kindheit aufgehört hat, aber noch lange nicht meine ganze Existenz. Und auch sich selbst mit allem, was dazugehört, irgendwie so zu umarmen, das war für mich ganz wichtig. Also auch heute noch, wenn manchmal diese Wattetage mich besuchen oder vielleicht nenne ich sie heute anders, aber das auch zu umarmen, vielleicht auch diese großen Verlustängste, die ich, glaube ich, nie ganz überwinden werde, zu akzeptieren, das war für mich, glaube ich, der erste Schritt zu einem geheilteren Inneren. Mhm.
Du hattest damals, als Sarah gestorben war, auch gerade angefangen mit deiner Rolle als Lilly Gruber beim Bergdoktor. Hat dir das auch ein bisschen geholfen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das war fast meine Rettung. Diese Möglichkeit, diesen Beruf auszuführen, der mich immer wieder zur Verantwortung auch gezogen hat, in Momenten, wo ich sehr verantwortungslos gelebt habe. Und diese Zuflucht, die mir dadurch geschenkt worden ist, in eine Rolle von Lilly, also ja in ein Leben, das ich verstanden habe, wo ich die Regeln irgendwie akzeptieren konnte und das mir Halt gegeben hat, das war für mich ganz wichtig und ich weiß auch gar nicht, wie es mir sonst ergangen wäre. Also selbst in diesen ganz turbulenten und anstrengenden und auch schwierigen Jahren habe ich gedreht, immer. Und diese Linie, die ich da ziehen konnte, auch durch ganz stürmische Zeiten, ich glaube, an der konnte ich mich immer gut festhalten.
Du beschreibst in deinem Buch auch, ich glaube, das war der Tag, nachdem Sarah gestorben ist, eine Szene, die auch wirklich unter die Haut geht, wie du da in der Maske sitzt und deine Augen natürlich verheult sind und die Maskenbildnerin dir sagt, ah, da gibt es so Tropfen aus den USA, da kriegen wir das mit den Augen wieder hin. Wussten die Kolleginnen und Kollegen, was bei dir da gerade los ist?
Nee, ich habe das nie geteilt. Ich habe, soweit ich weiß, vielleicht auch gar nicht, wo Sarah noch da war, habe ich auch sie nie groß geteilt. Man muss auch dazu sagen, damals wussten wir natürlich nicht, was aus dem Projekt Bergdoktor wird. Also damals war es eine Rolle von vielen für mich und mittlerweile ist es ja viel mehr geworden. Es ist ja wirklich auch irgendwo meine Identität oder ich ziehe ja Teile meiner Identität aus dieser Produktion und das bestimmt natürlich auch zum gewissen Teil mein Leben. Damals allerdings kannten wir uns alle erst das zweite Jahr. Ich hatte nicht das Gefühl, das ist was ich jetzt an diesen Ort teilen will, tragen will. Da wollte ich diese Grenze ziehen zwischen Privat und Beruf. Aber ja, wie du sagst, da dieser Tag nach Sarahs Tod, damals kam mir das sehr grob vor von der Maskenbildnerin und irgendwie im Rückblick auch immer noch. Und gleichzeitig, glaube ich, war das vielleicht in dem Moment, auch wenn ich es damals nicht so gesehen habe, genau das Richtige, weil ich dadurch auch mir selbst diese Pause gönnen konnte. Ich musste unter Anführungszeichen meinen Schmerz und meine Trauer jetzt mal für einen Tag hinten anstellen und verstecken und konnte einfach meinem Beruf nachgehen, der mir sehr vertraut war. Und es war gut. Ich konnte da Luft holen an diesem Tag.
Aber es ist verrückt, wie stark du dann da eben auch als 11- oder 12-Jährige schon warst. Bis heute vermisst du Sarah in welchen Momenten besonders?
Natürlich an großen Tagen, also bei unserer Hochzeit, hätte ich mir gewünscht, dass sie meine Trauzeugin sein könnte. Ihre Mutter war da, das hat mich sehr gefreut. Also Mama Lisi, die war bei unserer Hochzeit. Ich vermisse sie natürlich auch in schwierigen Momenten, wo ich gerne ihren Rat hätte und ihre Stärke, ihre Weitsicht, ihre Intelligenz. Und ich vermisse sie auch sehr in ganz alltäglichen, schönen Momenten, wenn die Sonne aufgeht oder wenn ich wie heute davor über diese Wiese springen mit den vielen Blumen darin, dann vermisse ich sie deswegen, weil ich mir wünschen würde, sie könnte das auch erleben. Und gleichzeitig erinnert mich das aber auch immer daran, wie dankbar und wie aufmerksam wir auch sein sollten, die hier sind und die leben dürfen, dass dieses Leben keine Selbstverständlichkeit ist. Und jeder schöne Moment, jedes freundliche Gespräch ist etwas Wertvolles, das wir nicht einfach so vorüberziehen lassen sollten.
Wie war es für dich jetzt, für das Buch auch nochmal sich so intensiv mit Sarah zu beschäftigen und eurer Freundschaft?
Ich bin ja mit dem naiven Gedanken in dieses Buch gestartet, dass ich ja schon geheilt bin vor 2 Jahren. Und diese Arbeit hat mich liebevoll eines Besseren belehrt. Also ich habe gelernt, dass da noch ganz viel ist, was ich entdecken darf und ganz vieles, was ich nochmal neu verarbeiten darf. Und mir geht's sehr gut. Ich fühle mich sehr angekommen. Ich fühle mich auch sehr befreit, weil, obwohl jetzt niemand auf diese Story gewartet hat, weil niemand wusste, dass es sie gibt, ich habe immer so ein bisschen drauf gewartet, endlich dieses große Geheimnis zu teilen. Es, im Laufe der Jahre wurde es ja zu einem Geheimnis. Und wie wir davor im Auto geredet haben, wo du mich gefragt hast, ja, und wir reden ja jetzt über dich und über Sarah. Allein dieser Moment, dass eine in dem Moment noch fremde Person ihren Namen kennt und über sie spricht, das ist für mich so schön und ich bin so dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, diese Geschichte zu erzählen.
Ich habe dein Buch gelesen, was ich sehr gerne gelesen habe, weil es wirklich ein schönes Buch ist, was nicht nur berührt, sondern eben auch zeigt, was für eine Kraft, wie du auch sagst, von Freundschaft ausgeht. Mhm. Aber ich habe auch so alte Interviews mit dir gelesen und da merkt man dann auch eben, was du gerade sagst, ne? Dass du Dinge anders erzählt hast, was ja auch okay ist. Mhm. Niemand erzählt ja gerne, auch gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, über Dinge, die einen vielleicht noch verletzlicher machen. Ist da jetzt eine Erleichterung da?
Oder? Eine große Erleichterung, ja. Ich musste früher sehr viel Energie und Zeit da aufwenden, Sachen zu umschiffen, die mir aber ganz, ganz wichtig waren. Und das war irgendwie auf einer doppelten Art und Weise anstrengend, weil ich natürlich dann in Gesprächen sehr konzentriert sein musste, mich nicht zu verplappern, weil ich wollte natürlich auch nicht die Sarah, die für mich einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben war, durch einen Versprecher plötzlich vorstellen der Welt. Also jetzt nehme ich mich zu wichtig, aber zumindest hatte ich dann Angst davor, dass vielleicht die Presse davon Wind bekommt, zu einem Zeitpunkt, wo ich noch nicht so weit war und das dann sozusagen mir aus den Händen genommen wird. Und ich habe mich auch ein bisschen immer darüber geärgert, weil das eine Art der Unehrlichkeit war und ich bin eigentlich ein sehr ehrlicher Mensch. Und ich gebe auch gerne sehr ehrliche Antworten und habe eigentlich sehr wenig, was ich verstecke in meinem Leben, weil ich habe mich ja für dieses Leben in der Öffentlichkeit entschieden und ich genieße es und ich liebe meinen Beruf. Und da dann immer irgendwie, wenn mich jemand fragt, wie hast du gelernt, dich selbst zu lieben und deinen Körper zu akzeptieren, dann irgendwie rumzueiern mit irgendwelchen Erfahrungen, die sicherlich auch wichtig waren, aber keine von ihnen so einschneidend wie diese Kindheit mit Sarah. Das war frustrierend manchmal für mich, selbst auferlegt ja, aber trotzdem frustrierend.
Wir haben schon drüber gesprochen, wie wichtig der Bergdoktor über die Jahre für dich geworden ist. Seit fast 20 Jahren stehst du in der Serie als Lilly Gruber vor der Kamera. Aber das war nicht deine erste Rolle. Mhm. Bereits mit 5 Jahren hast du mit kleinen Rollen im Tiroler Landestheater in Innsbruck begonnen und da mitgespielt. Wie kam es dazu?
Also ich war das Kind zweier selbstständiger Eltern und meine Eltern haben bei meiner Geburt eine Filmservice-Produktionsfirma gegründet und sie mussten mich natürlich auch irgendwo verstauen, weil wer selbstständige Menschen kennt, der weiß, sie arbeiten selbst und sie arbeiten ständig. Und deswegen waren sie auf der Suche nach allen möglichen Aktivitäten für die kleine Ronja. Ich war beim Judokurs, ich habe Melodika, das ist die Vorstufe von Akkordeon, gelernt und ich war unter anderem im Theater, in den Theaterflöhen vom Tiroler Landestheater. Und lustigst, dass du sagst, weil bevor du es gesagt hast, hatte ich es vergessen, tatsächlich für den kurzen Moment, dass ich ja tatsächlich meine erste Rolle auf der Bühne hatte im Theater. Da habe ich das Einhorn gespielt in den Bremer Stadtmusikanten, weil wir waren natürlich mehr als 4 Kinder und dann mussten noch andere Tiere dazu erfunden werden.
Da wart ihr eurer Zeit schon voraus, ein Einhorn dazu. Ja. Das wollten wahrscheinlich alle spielen, oder?
Ich war so, ich bin so die, die durfte einmal einen Purzelbaum hinten machen und ich war so, ich hatte keine Sprechrolle leider.
Aber offenbar hat es dir Spaß gemacht, oder wie war es für dich da auf der Bühne und in den Theaterflut. Du warst häufig dann auch bei deinen Eltern dabei, eben bei dieser Filmservice-Produktionsfirma, bei Dreharbeiten. Die haben, glaube ich, auch Bollywood-Filme irgendwie
ganz
unterstützt.
Viel, ja. Also wenn fremde Produktionen, ausländische Produktionen nach Tirol kommen, dann setzen meine Eltern oder ihre Firma die Umsetzung vor Ort um, weil sie natürlich die Kontakte haben. Und früher noch viel mehr als heute war da natürlich Indien ein ganz beliebter Markt oder anders gesprochen, Tirol ist sehr, sehr beliebt in Bollywood mit den Bergen.
Die Kulisse, ja.
Die Kulisse.
Als Kulisse.
Genau, und da war ich immer dabei. Und so kam es dann tatsächlich auch zu meiner ersten Fernsehrolle, weil ich in dieser Firma meiner Eltern auch sehr viel Zeit verbracht habe und sie haben auch Räume vermietet für Castings. Und da kam ein sehr lieber Regisseur, Peter Seemann, der hat damals für einen Heimatspielfilm mit Christine Neubauer gecastet, ein Kind. Und dann hat er mich gesehen und hat gefragt, ob ich dich auch mitmachen will. Und dann habe ich gemeint, ja, warum nicht? Und dann habe ich diese Rolle bekommen und das war jetzt mittlerweile vor 23 Jahren und ich habe seitdem nicht mehr aufgehört zu drehen.
Was war das für eine Rolle? War das damals für Kika?
Nee, der stimmt, du hast recht, schau, mir fallen die ganze Zeit durch dich Sachen ein. Kika war meine erste Sprechrolle, wo ich gesagt habe, du bist gar nicht der Weihnachtsmann. Ich habe nämlich den Weihnachtsmann enttarnt. Und dieser Spielfilm war Im Tal des Schweigens, hieß der. Und das war meine erste Kinderhauptrolle.
Und auch mal im Bollywood-Film mitgespielt?
Nur als Statistin. Ich durfte einen Buchstaben halten von vielen Kindern, die ein Schild gehalten haben, Happy Birthday, und ich war das A.
Sehr wahnsinnig, die Musik, ne? Und die Farben wahrscheinlich haben schwer beeindruckt.
Ja, und
ne?
Das Essen. Ich das liebe Essen. Ja indisches Essen, der damals Geruch. Auch ja. schon. Und die Inder bringen immer ihre Köche mit, weil die wollen kein, oder die mögen nicht so gern europäisches Essen. Und dann habe ich mir den Bauch vollgeschlagen.
Ja, indisches Essen ist lecker, auf alle Fälle. Und du hast schon gesagt, viele Filme kamen dann dazu. Du hast auch viele Reisen dann schon gemacht für die Filme. Zum Beispiel für Immer Afrika oder Traumhotel Karibik durftest du dabei sein. Und deine Oma Heidi, zu der du eine enge Beziehung hast, wir haben drüber gesprochen, hat dich oft begleitet. Und am Anfang konntest du ja noch gar nicht lesen.
Ja.
Sie hat ja die Texte zum Lernen vorgelesen.
Sie hat mir die Drehbücher vorgelesen mit ihrer Engelsgeduld und hat mit mir die Texte gelernt. Und das war unsere gemeinsame Zeit. Ich bin dann auch mit 16 zu ihr gezogen, also wir haben uns eine Wohnung geteilt und wir sind wirklich sehr, sehr eng und ich bin sehr dankbar, dass ich so ein starkes weibliches Vorbild habe in meinem Leben. Noch eins von den vielen, die ich ja eh schon habe.
Aber in den Drehpausen mussten Hausaufgaben gemacht werden.
Da mussten Hausaufgaben gemacht werden. Und das Lustige war, wo wir damals in Afrika waren, da wurde Englisch gesprochen mit uns. Und sie konnte dann ungefähr mit ihren damals 70 Jahren so viel Englisch wie ich mit meinen damals 8 Jahren. Also wir konnten einen Schinken-Käse-Toast bestellen und Bitte und Danke sagen, aber mehr dann auch nicht. Dann haben wir beide zusammen Englisch geübt.
Eine Win-Win-Situation für euch. Du hast schon gesagt, sie war wichtig. Was hat sie dir mitgegeben, die Oma oder wie sagst du?
Großmutti.
Großmutti fürs Leben?
Meine Großmutti hat mir ein ganz großes Urvertrauen mitgegeben, weil sie immer ein Mensch war, der mich bedingungslos geliebt hat. Und für sie war das auch immer egal, was ich gemacht habe. Also sie hat sich sehr gefreut über meinen Beruf, weil sie dadurch mit mir reisen konnte. Und das war eine ganz schöne Zeit, auch für sie. Aber sie hat selbst keinen Fernseher oder schaut, wenn, dann nur ganz ausgewählte Sachen auf dem Laptop. Zum Beispiel, als der Papst gekürt wurde, das hat sie dann geschaut im Livestream. Aber immer, wenn wieder ein neuer Artikel irgendwo über mich ist oder ein neues Projekt, dann sagen ihr das ihre Freundinnen. Und dann sagt sie immer den schönen Spruch, bei mir ist meine Ronja einfach nur mein Kinderle. Und diesen Ort zu haben in diesem Beruf, in dem oft so viele andere Sachen zählen, außer man selbst oder zumindest manchmal, diesen Menschen zu haben, wo du weißt, egal was passiert und egal wohin mein Leben mich bringt, ich werde dort immer geliebt, das ist einfach eins der schönsten Startgeschenke in ein Leben, in ein sehr selbstbewusstes und auch ja, sehr vertrauensvolles Leben.
Ja, ein schönes Geschenk und auch ein gutes Gefühl, wenn man weiß, da kann ich hinkommen und kann einfach nur ich sein.
Ja, genau.
Und sie hat ja auch einen ganz besonderen Satz fürs Leben mitgegeben, deine Großmutti.
Ja, genau. Ich habe sie mal gefragt, ob sie eine goldene Weisheit hat, die ich dann vielleicht sagen kann in Interviews, weil ich oft danach gefragt werde. Und dann hat sie im ersten Moment gesagt, nee, ihr fällt nichts ein. Und dann im zweiten Moment hat sie mir eine ganz inspirierende Geschichte erzählt, wie sie halt so ist, so inspirierend im Alltag. Und hat über die Bauarbeiten des Hauses erzählt mit ihrem Mann damals und hat halt darüber berichtet, wie müde sie war. Und sie haben alles selbst gemacht und sie war so verzweifelt. Und dann hat sie aber gesagt, sie hat sich immer vorgestellt, irgendwann, wenn sie dann alt sind, sitzen sie auf der Terrasse dieses Hauses in der Sommersonne und trinken gemeinsam Kaffee. Und hat gesagt, in dem Moment, wo mein Warum da war, kam das wie von ganz allein. Und ich glaube, um dann noch einen größeren Bogen zu ziehen, das war auch einer der Momente mit dieser Heilung nach meiner sehr turbulenten Jugend. Plötzlich hatte ich auch ein Warum. Ich wollte ein glückliches Leben führen, mit dem ich vielleicht auch andere glücklich machen kann. Und deswegen wusste ich, ich muss jetzt da einmal durch diesen Schmerz durch. Und plötzlich kam das wie irgendwie von selbst.
Ein guter Satz und wertvoller Satz, den dir deine Großmutti da mitgegeben hat.
Danke.
Seit 2008 spielst du die Rolle der Lilli Gruber in der Serie Der Bergdoktor. Du hast schon erzählt, wie wichtig sie über die Jahre für dich wurde. Damals warst du 9 Jahre alt. Was bedeutet dir die Rolle jetzt nach fast 20 Jahren?
Ja, es ist so unbeschreiblich, wenn du das sagst. 20 Jahre, das muss man erst begreifen. Ich glaube, für mich ist es diese ganz besondere Reise, die wir da alle gemeinsam gehen, die mir so viel bedeutet, weil so langsam munkelt man schon in unserer Produktionsfirma von Fernsehgeschichte, weil wir jetzt uns wirklich so lange schon halten in diesem sehr stürmischen Markt. Ja,
so erfolgreich auch.
Und so erfolgreich, dank den vielen Menschen, die uns immer ihre Zeit schenken. Und das rührt mich sehr und manchmal macht es mich auch fassungslos, warum genau ich da dabei sein darf. Und diese Möglichkeit zu haben, so lange eine Geschichte einer Familie zu erzählen, also eigentlich fast schon diese Familiensaga zu erzählen, wo gewisse Familienmitglieder dann irgendwann sogar schon sterben und neue werden geboren und man ist da irgendwie Teil davon. Das ist für mich ganz, das ist irgendwie größer als nur ein Beruf oder jetzt nur ein Abschnitt in meinem Leben. Ich habe angefangen mit dem Bergdoktor, 9 war ich beim Casting, 10 beim ersten Drehtag, jetzt werde ich dann bald 30. Das ist einfach Teil von mir und ich bin da sehr dankbar.
Du bist, kann man sagen, vor der Kamera ja erwachsen geworden und auch zu der Frau, die du heute bist. Wie war das für dich auch, dass sie da alle zugeguckt haben, auch ein Stück weit, oder?
Ja, nicht immer einfach, vor allem in dieser sehr schwierigen Zeit, wo ich selbst ja mich nicht ausstehen konnte und auch große Schwierigkeiten hatte, irgendwie ehrlich mit mir selber zu sein. Das macht einen sehr mürbe und auch sehr verletzlich, dann auch immer mit den Meinungen anderer konfrontiert zu werden. Und in unserem Beruf gehört es ja nun mal dazu, dass Menschen eine Meinung haben und dass auch unsere Zuschauerschaft natürlich gerne diese Meinung auch ungefragt mit uns teilt. Und damit meine ich nicht zum Projekt, das ist auch ihr gutes Recht, wir wollen ja Feedback, aber oft auch zu sehr persönlichen Dingen wie meinem Körper und mein Gewicht und mein Aussehen. Und das war wirklich sehr schwer, weil ich da noch nicht diesen Rückhalt in mir hatte und diesen Schutz und auch diese Freundschaft zu mir selbst, da habe ich mich sehr ausgeliefert gefühlt oft.
Mit diesen Erfahrungen hast du auch mal drüber nachgedacht, vielleicht höre ich damit auf oder war das nie ein Thema?
Es gab schon die Momente, wo ich mir nicht sicher war, ob ich genug Stärke habe, aber vielleicht auch genug Ausdauer, diese Phasen, die es dann manchmal gibt, zu überstehen. Mhm. Und ich habe schon manchmal darüber nachgedacht, vor allem dann eben in diesen sehr schwierigen Jahren, ob ich nicht vielleicht mir selbst einen Gefallen tue, wenn ich einfach einen anderen Weg einschlage, der mich nicht so aufreibt und so angreift und wo ich mich dann nicht so viel auseinandersetzen muss mit mir und auch eben mit fremden Menschen. Und ich bin aber jetzt sehr froh, dass ich das nie gemacht habe, weil ich jetzt gemerkt habe, wenn du anders in dir sitzt oder wenn du ja bei dir bist, dann kannst du auch viel besser mit fremden Meinungen umgehen. Und es ist ein großes Privileg, in dem wir sind, dass wir auch so eine Reichweite haben. Und ich versuche, oder das ist zumindest der Anspruch an mich und an meine Arbeit, mit meinem Arbeitsalltag da auch immer irgendwie was Positives zu hinterlassen und vielleicht auch die Menschen zum Nachdenken anzuregen. Und das ist so ein großes Geschenk, diese Möglichkeit zu haben. Und da bin ich sehr froh, dass ich das nie aufgegeben habe.
Schön. Du hast das Casting angesprochen. Dein Papa hat dich damals zu dem Casting und zu dem Vorsprechen nach München gefahren. Erinnerst du dich noch daran?
Ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil ich weiß, wenn du ein Casting bekommst, da bekommst du auch immer so eine kurze Rollenbeschreibung. Und da stand halt ein Tiroler Bauernmädchen. Dann habe ich mir überlegt, na gut, dann flechte ich mir 2 Zöpfe und ziehe mir eine rot karierte Weste an. Das war mein kleinstädtischer Blick auf Landwirtschaft. Und dann komme ich in diesen Raum rein, ins große München sind wir da gefahren, ganz aufregend. Und dann sitzen da 20 Mädels mit Zöpfen und einer karierten Weste. Und ich habe mir gedacht, scheiße, also warum soll es dann genau ich werden? Und in dem Moment hat uns tatsächlich auch Hans Siegel die Tür geöffnet. Und Hans und mein Papa kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit in Innsbruck. Hans hat ja auch mal eine Zeit in Innsbruck gewohnt. Und dann habe ich erfahren, dass er mich kennt und er mich tatsächlich schon seit meinem Lebensanfang kennt, weil wo ich noch ganz klein war, ein halbes Jahr alt, war er gerne bei den Silvesterpartys meiner Eltern und hat dann auch mit mir ins neue Jahr getanzt.
Die offenbar legendär waren, diese Partys.
Ja. Legendär und ich wünschte, ich könnte sie auch besuchen. Aber jetzt sind meine Eltern leider aus dem Alter entwachsen.
Wer weiß.
wer weiß, was abgeht, wenn ich nicht da bin.
Vielleicht feiern sie ja noch mal so eine legendäre legendäre Silvesterparty, ja. Und hat es dann ein bisschen Druck rausgenommen, als der Hans da vor euch stand, der Hans Siegel und der Papa und er sich eben schon lange kannten von früher?
Irgendwie nicht, weil der Hans ist ja schon sehr imposant auch. Der ist sehr groß und ein sehr einnehmender Mann. Und damals war ich ja noch kleiner wie heute und das war schon auch fast schon... Puh, also krass, wenn der sich dann zu dir runterbeugt und sagt, na du bist ja groß geworden, dann war das fast ja noch aufregender. Aber natürlich haben sich alle dort dann die Mühe gemacht, auch mir meine Nerven zu nehmen sozusagen.
Seit fast 20 Jahren bist du Teil der Serie Der Bergdoktor. Neben Hans Siegel, der den Bergdoktor spielt, sind auch viele weitere Schauspieler von Anfang an dabei. Was verbindet euch nach so vielen Jahren und was verbindet auch dich mit den Kolleginnen und Kollegen?
Ich denke, dass es wirklich ganz klassisch ist wie in einer Familie, dass man sich sehr gut kennt, dass man seine Stärken kennt, dass man seine Schwächen kennt und dass man auch sehr unterschiedlich ist und trotzdem zusammengehört. Mhm. Also ich glaube, es gibt keinen gleichen Typ zweimal bei uns im Ensemble. Wir sind alle wirklich sehr anders und deswegen wahrscheinlich funktionieren wir aber auch sehr gut zusammen. Und gerade jetzt bei der letzten Staffel, bei der 18., die uns irgendwie aus irgendwelchen Gründen sehr gut gelungen ist, finde ich, merkt man auch einfach diese Chemie. Und ich weiß, dass unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, die sind so feinfühlig und sie spüren auch durch den Bildschirm hinweg, ob jetzt gerade die Chemie stimmt oder nicht. Und im Laufe der vielen Jahre macht man da ja auch mal solche und solche Zeiten durch. Und ich bin so glücklich über die letzte Staffel, weil ich finde, da haben wir echt gute Arbeit geleistet und irgendwo ist sie was Besonderes und ich kann aber gar nicht so genau sagen, warum.
Aber wo machst du diese Unterschiedlichkeit fest oder wie zeigt die sich dann auch?
Ja, also wir haben natürlich ganz unterschiedliche Leben, weil die Menschen bringen uns natürlich in Verbindung mit unseren Rollen und mit der Serie, aber wir alle, die da mitspielen, haben auch abseits davon einen Alltag erstens und ganz unterschiedliche Freundeskreise und ganz unterschiedliche Hobbys. Und gleichzeitig sind aber diese Drehorte dann immer dieser Ort, wo dann wir wieder alle zusammenkommen. Und jetzt dann im Mai, also eigentlich am 29. April, Ende April, beginnen die Dreharbeiten für die 19. Staffel. Und es ist wie so ein Bienenschwarm. Aus allen Ecken und Enden kommen dann wieder die kleinen Bienchen zusammen und versammeln sich dort. Und dann weiß man, man geht jetzt wieder so durch diese intensive Zeit und verbringt dieses halbe Jahr miteinander oder zu großen Teilen. Das ist einfach immer ein ganz schöner Moment, der uns auch, glaube ich, alle sehr rührt auch.
Ihr freut euch dann also nach sehr, der langen Drehpause euch wieder zu sehen.
Sehr, ja.
Wenn es richtig ist, habt ihr ja auch in den Drehpausen Kontakt. Ihr habt WhatsApp-Gruppen.
Wir haben WhatsApp-Gruppen, genau. Wir gratulieren uns natürlich zum Geburtstag. Es kommt auch immer die typische frohe Weihnachten und schönes Neujahr-Nachricht. Ja, und irgendwo hört der Kontakt ja nie auf, weil ja auch im Januar, Februar und März unsere neuen Folgen dann immer laufen, die wir dann auch immer anschauen. Und dann sieht man sich ja auch gegenseitig. Und oft kommt es mir fast nach diesen 4 Monaten Drehpause so vor, als hätten wir uns eh erst letzte Woche gesehen, weil irgendwo ist es auch so.
Du hast Hans Siegel schon angesprochen, der von Anfang an dabei ist, aber auch viele andere. Gibt es Kollegen, zu denen du einen besonderen Draht hast?
Mich freut es ganz besonders, dass seit ein paar Staffeln vor allem auch viele junge Schauspieler und Schauspielerinnen dabei sind. Ich war ja immer das Kind und das war schön und man kann sich das ungefähr genauso vorstellen, wie es halt ist, wenn du dann erwachsene Kollegen hast, die dich irgendwie auch als ihr Kind betrachten, mit allem, was dazugehört. Aber ich war auch immer irgendwo außen vor, weil ich natürlich viel jünger war als alle anderen. Und jetzt, wo ich selbst älter geworden bin und wo auch neue Rollen eingeführt worden sind, gibt es plötzlich diese Kolleginnen und Kollegen, die in meinem Alter sind. Und das ist einfach was ganz Tolles. Also Frédéric Brossier, der zurzeit Lilis Freund spielt, und Lieselotte Voss, die die Tochter der Partnerin vom Bergdoktor spielt. Wir sind Mitte 20, Mitte, Ende 20. Und das ist einfach nochmal ganz auf einer anderen Art schön. Und da ist einfach eine Verbindung, die kannst du mit deinen erwachsenen Kollegen nie so ganz herstellen.
Also trinkt man Kaffee mal zusammen in der Drehpause?
Man macht alles Mögliche. Also wir gehen wandern, wir essen gemeinsam zu Abend, wir sitzen auch mal auf der Terrasse oder in der Bar. Ich habe die Lieselotte in Hamburg besucht. Also das ist dann einfach dieses nochmal mehr dieses Teamgefühl, das sich einstellt, weil man einfach auch ungefähr in derselben Lebensphase ist.
Du hast schon gesagt, viele Menschen verbinden euch natürlich mit der Serie, auch dich mit deiner Rolle, der Lilly Gruber. Hattest du nie Sorge, da auch in einer Schublade zu landen, aus der du nur noch schwer rauskommst?
Ich glaube, ich bin in dieser Schublade und ich werde da auch nie ganz rauskommen. Aber das große Glück ist, dass sich dieser Zustand sehr mit meinen persönlichen beruflichen Zielen deckt. Ich glaube, wenn ich jetzt eine Schauspielerin wäre, die besonders viel Wert drauf legen würde, möglichst viele Rollen zu spielen und ganz ein großes Repertoire zu zeigen, wäre ich sehr unglücklich. Aber ich als Ronja, mein oberstes Ziel oder das erste Gebot, was in meiner beruflichen inneren Bibel steht, ist, ich will Menschen unterhalten und sie zum Fühlen bringen. Und sei das jetzt durch diese Serie oder durch mein Buch, durch meine Musik, durch Moderationen, das ist eigentlich egal für mich. Das sind wie verschiedene Sprachen, die ich spreche, die dann aber schlussendlich den gleichen Inhalt haben oder zumindest in meiner Vorstellung oder in meinem Anspruch an mich selbst und an meine Arbeit. Und ich könnte nicht glücklicher sein über diese Möglichkeit, so einen riesigen Dampfer in meinem Rücken zu haben, wie diese Serie, die mir natürlich dann auch genau diese Gespräche ermöglicht, die wir heute auch hier zum Beispiel führen. Und dann kann ich ja auch andere Themen transportieren. Da kann ich auch vielleicht dann über andere Projekte reden, wie davor wir über mein Buch. Und das bringt mich in eine unfassbare, privilegierte Situation, die ich sehr zu schätzen weiß.
Ja, ist auch schön, wenn man sagen kann, ich bin da angekommen und das, was ich mache, macht mir große Freude. Und du hast es ja gesagt, du machst noch viele andere Sachen. Du machst Musik, hast eine Platte gemacht, 2022, glaube ich, die letzte. Genau. Und hast eben auch eine Zeit lang Theater in Tirol gespielt, auch Rollen wie das Gretchen im Faust damals. War aber immer für dich klar, dass du bei der Schauspielerei bleiben willst, dass es dein Beruf wird? Oder gab es da noch andere Wünsche und Pläne?
Gar nicht. Also tatsächlich, bei mir ist es so, ich traue es mir kaum zu sagen, aber wir sind ja unter uns, ich weiß auch heute nicht, ob das was ist, was mich mein Leben lang begleiten wird, weil ich aber auch, gerade auch durch die Erfahrung mit Sarah, gelernt habe, dass man dem Leben auch irgendwo vertrauen darf und auch keine ganz starren Pläne machen sollte, finde ich. Mhm. Und ich glaube, dass ich immer in diesem Kosmos der Unterhaltung bleiben werde, weil da mein Herz aufgeht und mir das ganz viel Spaß macht. Aber auf was für eine Art und sei das jetzt vor oder hinter der Kamera, das ist für mich nicht gesetzt und da bin ich auch irgendwo flexibel in meinen Träumen und Zielen.
Gibt es aber was, wo du sagst, das würde ich gerne noch machen? Das wäre noch ein Traum?
Also was ich sehr schön fände, wenn ich nochmal die Chance bekommen würde, noch ein Buch schreiben zu dürfen, weil das für mich natürlich einerseits wegen diesem großen emotionalen Inhalt und der emotionalen Verbindung zu dem Thema, aber auch davon abgesehen so ein schöner Prozess war und diese Erzählform zu haben, die so lang ist, weil beim Film wird ja auch oft schon während man eine Szene dreht, darauf geachtet, dass sie nicht zu lang wird. Und du musst oft Sachen sehr schnell erzählen und vieles passiert auch im berühmten Off, das ja dann aber nie passiert. Und das fand ich beim Buch so schön, weil ich wusste, ich setze mich jetzt hin und nehme mir alle Zeit, die ich brauche, um diese Geschichte zu erzählen. Und ich habe das Vertrauen, dass sich die Leser auch diese Zeit dann für mich nehmen. Und wenn ich das nochmal machen dürfte, das macht mich froh.
Du hast schon gesagt, im Mai geht's weiter mit den Dreharbeiten für die 19. Staffel. Du warst jetzt auch gerade bei der Kostümprobe für neue Kostüme. Ja. Wie ist es, wenn ihr euch dann wieder seht, quasi die Bienen zurück in den Stock kommen aus allen Richtungen? Habt ihr da auch Rituale?
Ja, wir beginnen unsere Dreharbeiten an einem Dienstag und am Montag ist das große Warm-up-Fest. Also vielleicht nicht so legendär wie die Silvesterpartys meiner Eltern, aber trotzdem ist es immer schön. Und für mich ist eigentlich immer dieses kleine Ritual am Morgen eines Drehtages, wenn ich geschminkt werde und plötzlich dann wieder so ausschaue wie die Lilly und dann kriege ich auch die Kostüme angezogen und kleide mich auch so wie sie und dann nehme ich meinen Ehering ab und plötzlich bin ich wieder sie. Zu einem Teil. Und das ist schon, es fühlt sich ein bisschen so an, als würde man eine Freundin wiedersehen nach langer Zeit. Und das ist für mich immer ein schöner Moment. Und ich merke einfach, ich verbringe sehr gern Zeit mit ihr, in ihr. Ich weiß es nicht, aber das ist einfach was Tolles. Und daran merke ich, dass ich niemals bereit wäre für einen frühzeitigen Ausstieg, weil ich diese Zeit mit Lilly und in ihrer Familie sehr genieße.
Das beruhigt viele Fans des Bergdoktors und auch der Lilly Gruber. Habt ihr auch Gemeinsamkeiten über die Jahre? Oder konntest du ja auch von dir was in sie geben? Oder ist es einfach eben nur eine Rolle?
Ich glaube, es ist viel mehr als nur eine Rolle. Ich denke, wir sind sehr verwachsen und wir lieben unsere Familien und die Menschen, die wir lieben, für die würden wir alles tun. Und ich glaube, das vereint uns. Lilly ist oft viel heftiger als ich. Sie hat auch keine Angst vor Konflikten, die mich jetzt im privaten Leben oft sehr lähmen vor Angst. Also ich bin sehr konfliktscheu, das kann ich sehr schlecht. Und manchmal versuche ich da fast, sie dann in gewissen Momenten, wo ich ihre Stärke und auch ihr Feuer brauche, zu mir zu holen. Es klappt nicht immer, aber ich denke mir dann, ja, vielleicht könnte ich ja jetzt einfach so tun, als könnte ich jetzt diesen Streit führen oder als könnte ich diesem oder jenen Menschen meine Meinung sagen. Und also wir haben Gemeinsamkeiten und manchmal habe ich das Gefühl, ist sie mir auch ein bisschen voraus.
Das funktioniert nicht als Schauspielerin, dass man einfach mal umswitcht im Alltag. Und
leider nicht, also zumindest bei mir leider nicht. Hätte ich aber gern. Und in gewissen Momenten merke ich schon, dass es schon auch funktioniert, wenn mir etwas wirklich sehr, sehr wichtig ist. Aber diese kleinen Konflikte des Alltags, die lasse ich dann oft einfach unter den Tisch fallen und denke mir, ach gut, dann leide ich halt ein bisschen oder dann muss ich halt das machen, was ich nicht so gern mag und damit ich es aber nicht sagen muss und da darf ich noch ein bisschen wachsen.
Lass uns zum Schluss nochmal zurück zu Sarah und eurer besonderen Freundschaft kommen. Was hast du von ihr gelernt und wie beeinflusst dich eure Freundschaft und dein Leben bis heute?
Ich glaube, alles ist auf den Satz runterzukochen, dass nichts selbstverständlich ist. Das hat sie mir beigebracht. Meine Gesundheit nicht oder unsere Gesundheit nicht, unsere Zeit mit unseren Liebsten nicht. Und das macht vielleicht manche Sachen ein bisschen dramatisch oder auch tragisch, aber auch irgendwo sehr schön und wertvoll. Mhm. Ich habe durch sie gelernt, dass nichts also wichtiger ist als auch diese Dankbarkeit und die Zufriedenheit für die Sachen, die wir haben. Und dass wir oft in unserem Leben das aus dem Blick verlieren. Und auch in unserem Beruf oder in meinem Beruf wird versucht, dir einzutrichtern, was jetzt wirklich wichtig ist oder was zählt. Und damit meine ich vor allem Äußerlichkeiten und so. Und sie hat mir aber das zum Glück so in mein Erbgut gepflanzt, dass ich und viele Menschen hier so ein Glück haben mit unserer Gesundheit, mit unserem Älterwerden. Und dass das was ist, was man wirklich mit großem Respekt und Dankbarkeit behandeln sollte.
Ist es auch das, was du anderen mit dem Buch mitgeben wolltest? Oder was war dein Antrieb auch? Außer, dass du die Geschichte von Sarah erzählen wolltest und dadurch auch ein Stück mehr von dir eben endlich.
Ja, ich hoffe, dass es mir gelungen ist. Das war nämlich ein großer Antrieb von mir, den Menschen auch wieder mal darauf aufmerksam zu machen, was wirklich zählt. Und es zählt nicht, das sind so ich traue mich kaum auszusprechen, aber es zählt nicht das Gewicht und es zählt nicht das Äußere und all diese Sachen, wenn davon eine menschliche Beziehung abhängig ist, dann ist es keine wahre Beziehung und dann ist es auch, sei es jetzt in der Familie oder in der Freundschaft oder in der Partnerschaft, diese Verbundenheit, die zwischen zwei Seelen, zwischen zwei Menschen entstehen kann, die ist komplett unabhängig von der äußeren Hülle und auch die Liebenswürdigkeit und den Respekt, den man verdient, der ist auch komplett unabhängig davon, wie man ausschaut. Und damit will ich das gar nicht so nur reduzieren auf jetzt Äußerlichkeiten, aber ich spüre jetzt auch gerade, wo sich dieser Trend wieder wandelt von in den letzten Jahren war ja auch viel Body Positivity und das war irgendwie hat mehr Platz bekommen in den Medien und in der Welt. Jetzt geht es plötzlich wieder zurück zu diesem 2000er-Trend von diesen ganz, ganz dünnen Frauen. Und ich sehe so viele Menschen, und viele davon sind Frauen, wie sie ihre Lebenszeit verschwenden und in dieser Selbstkritik verharren und in diesem Selbsthass verharren. Und das tut mir sehr, sehr leid. Und ich hoffe, dass ich sie vielleicht daran erinnern konnte, dass es ein großes Geschenk ist, wenn wir ein Herz haben, wenn wir zwei Beine haben, die uns durchs Leben tragen und wenn wir die Möglichkeit haben, unser Leben so zu gestalten, wenn wir es wollen, weil wir eben nicht durch so Sachen wie unsere Gesundheit da zurückgehalten werden und auch natürlich, was ich einfach miterlebt habe durch Sarahs Sein, wie wichtig Inklusion ist und dass das was ganz Bereicherndes ist und dass die Gemeinsamkeiten immer größer sind als die Unterschiede.
Das ist dir auf alle Fälle gelungen. Und am Anfang schreibst du auch an deine Leserinnen und Leser, es ist kein trauriges Buch und es ist wirklich kein trauriges Buch, sondern ein sehr schönes Buch geworden. Das zeigt, welche Kraft von einer Freundschaft ausgehen kann und wie besonders das Leben ist. Deswegen für dein Buch und für dich weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
Vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch und schön, dass du mein Gast warst.
Danke, Uwe. Vielen Dank.
SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.